SWR 2 Tandem
mit Martina Kögel. Schönen guten Abend. Heute werfen wir einen Blick in ein Land, dem in der medialen Berichterstattung sonst eher wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Kambodscha, zwischen Vietnam und Thailand in Südostasien gelegen. Und wir werfen diesen Blick mit den Augen des Freiburger Jurastudenten Paul Nachtwey. Er engagiert sich von Deutschland aus für Waisenkinder in Kambodscha, und zwar im Verein Bibop Hilft. Herzlich willkommen.
Hallo Frau Kögel, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
Sie waren zuletzt im Januar in Kambodscha, wo Ihr Verein ein Kinderhaus unterhält. Wie war da Anfang des Jahres die Lage?
Anfang des Jahres war ich ja da, da fing es mit Corona schon gerade an. Es war praktisch mein Vorstandsbesuch, kann man so sagen, im Rahmen unserer Arbeit, dass wir vor Ort das Center besucht haben, geschaut haben, wie es den Kindern geht und neue Projekte besprochen haben. Und da hat man von Corona noch wenig mitbekommen. Und ansonsten war es eben das alltägliche kambodschanische Leben, wie ich das auch während meines Volontariats kennengelernt habe.
Also im Dorf, im Kinderhaus hat sich das Coronavirus Anfang des Jahres noch nicht ausgewirkt. Wie sieht es inzwischen aus? Hat sich da was verändert?
Ja, in Kambodscha ist es ähnlich gewesen wie in Deutschland, dass seit der Hochphase jetzt die Schulen geschlossen haben und in Kambodscha auch weiterhin die Schulen noch geschlossen haben. Das heißt, die Kinder im Kinderdorf, das wir dort betreuen, bleiben zu Hause, gehen nicht in die Schule und lernen praktisch von zu Hause aus. Und das sind die Auswirkungen, die die Kinder immer noch jeden Tag spüren.
SWR 2 Tandem mit Paul Nachtwey. Er setzt sich zusammen mit anderen jungen Menschen im Rahmen des Vereins Bibop Hilft ehrenamtlich für den Unterhalt und die Ausbildung von Waisenkindern im Norden von Kambodscha ein. In der Provinz Stung Treng ist das, im kleinen Örtchen Talaborivat. Spreche ich das richtig aus?
Ja, genau. Und so würde man es richtig aussprechen.
Wunderbar. Sie waren dort. Was ist das für ein Ort? Was für eine Gegend?
Ja, Talaborivat liegt im Norden Kambodschas, ganz abgelegen von der Hauptstadt. Wenn man da von Phnom Penh, wo man meistens landet, mit dem Auto hinfahren will, braucht man 6-7 Stunden und fährt zwischen Reisfeldern erstmal vorbei, wirklich an Regenwäldern vorbei, bis man wirklich an einem ganz abgelegenen Ort ist. Es ist ein kleines Dorf, würde ich sagen, geprägt von Stelzenhäusern, in denen die Kambodschaner traditionell leben, vielen Palmen am Ufer des Mekong. Also es ist im Grunde erstmal das Paradies auf Erden, kann man sich so vorstellen.
Wie leben die Menschen da?
Viele Menschen arbeiten in der Landwirtschaft. Ich habe eben schon die Reisfelder erwähnt, die wirklich eine wichtige Einnahmequelle dann auch sind. Und ja, praktisch auf der anderen Seite vom Mekong ist die Provinzhauptstadt Stung Treng, und da ist dann auch so ein bisschen mehr los. Da ist der große Marktplatz, wo eben jeden Morgen schon super viel passiert, wo die Leute frühstücken am Morgen und wo so ein bisschen der Mittelpunkt der ganzen Provinz im Grunde ist.
Sie stammen aus Düsseldorf, haben dort vor 3 Jahren Ihr Abi gemacht. Wie hat es Sie in dieses entlegene kambodschanische Dorf verschlagen?
Ja, das ist im Rückblick ein riesiger Zufall und total viel Glück auch dabei gewesen. Wir waren 2016 als Schülervertretung von meiner Schule auf der Suche nach einem Spendenziel für unseren Charity Walk und haben lange gesucht. Wir wollten irgendeine Verbindung mit Kindern haben, wollten am besten Schulkinder unterstützen und hatten auch den Wunsch, eben einen kleineren Verein, einen jungen Verein zu unterstützen. Und irgendwann fiel dann der Name Bibop. Ich habe mich weiter reingelesen, dann auch irgendwie das erste Mal richtig was von Kambodscha gehört, mich da informiert, und irgendwann war uns allen als Schülervertretung damals klar, okay, da soll das Geld hingehen. Und ja, so ist es dann gekommen, dass zur Spendenübergabe Josh, der heute ein guter Freund von mir ist, zu unserer Schule gekommen ist. Er hat damals vor 10 Jahren inzwischen den Verein gegründet, und ja, dann entstand die Idee, dieses Volontariat mit Bibop zu machen, und dann bin ich ein paar Monate nach dem Abitur für ein halbes Jahr nach Kambodscha gefahren.
Und Sie kamen dann als Englisch-Nachhilfelehrer ans Kinderhaus. Im Oktober 2017 war das. Wie viele Kinder waren dort und wie haben die auf Sie reagiert?
Im Center leben so 17 Kinder aktuell. Auch damals waren es 17 oder 18 Kinder. Die kennen ja das schon, dass regelmäßig für eine lange Zeit dann jeweils Volontäre oder Volontärinnen vor Ort sind. und freuen sich auch immer tierisch, weil das muss man sagen, das habe ich irgendwie schon nach ein paar Tagen gemerkt, die eine unheimliche Wissbegierde haben und sich jeden Tag aufs Neue auf den Englischunterricht gefreut haben, der ja bei uns im Projekt nur zusätzlich praktisch noch angeboten wird, weil die Kinder auf die öffentliche Schule gehen in Talaburivat und dann von uns am Nachmittag, wenn schulfrei ist, noch praktisch in den Themen nochmal unterrichtet werden, im Grunde wie im Nachhilfeunterricht, was gerade in der Schule thematisiert wurde.
Also Sie haben mit denen die Hausaufgaben durchgeguckt und Sachen vertieft?
Ganz genau. Ob das jetzt bei den jüngeren Kindern Vokabeln waren irgendwie und dann so auch bei den ganz jüngeren Kindern ja erstmal das Alphabet. Das hat man auch ja erstmal nicht im Kopf, dass die ein ganz anderes Alphabet haben in ihrer Kultur. Und dass das alles erlernt werden muss und dass eben so eine Fremdsprache wie Englisch wahnsinnig viel Fleißarbeit erfordert.
Was gehörte neben dem Unterrichten dort im Dorf noch zu Ihren Aufgaben?
Das war im Grunde das Tolle, was ich damals schon gemerkt habe, dass ich als Volontär einen großen Freiraum vom Verein Bibop hatte. Wir haben uns dann dazu entschieden, ich war mit einer anderen Volontärin noch vor Ort, unter anderem den Fußballplatz im Center neu zu bauen. Die Kinder sind alle wahnsinnige Fußballfans, auch die Mädchen spielen irgendwie täglich Fußball, auch in ihrer Schule, haben eine eigene Mannschaft und es gab da eine freie Fläche auf dem Grundstück und dann waren da auch schon alte Metallpfosten eingeschlagen für die Tore und dann sind wir zusammen zum Markt gefahren, haben bei einem Stand der Fischer ausstattet für den Mekong Fischernetze gekauft und die dann in die Tore eingezogen und praktisch einen neuen Fußballplatz da am Center aufgebaut.
Und großes das Hallo vermutlich.
Monate. Ja, großes Hallo und ein gigantisches Eröffnungsspiel mit großem Gejubel am Abend.
Und Sie haben gesagt, Sie haben Englisch dort unterrichtet, aber das ist ja nicht die Muttersprache der Kinder. Wie haben Sie sich im Alltag verständigt? Haben Sie diese Khmer-Sprache auch gelernt?
Ja, genau. Also erstmal ist es so, dass wirklich einige von den älteren Kindern, und das ist dann eben auch der Erfolg von den meinen Vorfreiwilligen, praktisch wirklich gutes Englisch schon sprachen. Und dann ist es so, dass es ja gerade auch viel Spaß macht, dann es passt gut zum Namen ihrer Sendung, im Tandem-Verfahren diese Sprachen zu lernen. Und ich habe dann oft mit den Kindern da gesessen und nachdem der Englischunterricht vorbei war, noch Khmer gelernt, was wirklich auch eine tolle Sprache ist, die einfach ist, in den Ansätzen gelernt zu werden, weil es nicht so viele grammatische Ausnahmeregelungen gibt oder so, sondern man kann im Grunde nach ein paar Wochen drauf lossprechen und das, also das, was man ja auch aus dem Urlaub kennt, wenn man so ein bisschen die Sprache spricht, dann ist es auch im Alltag außerhalb des Centers so gewesen, dass die Leute natürlich sich wahnsinnig gefreut haben und dass dann das Lernen auch irgendwie leichter gefallen ist, sodass ich dann am Ende mich ganz gut im Alltag verständigen konnte auf Khmer.
Und was heißt dann zum Beispiel herzlich willkommen in Talaburivat auf Khmer?
Man würde wahrscheinlich sagen, Suastai, no Talaburivat, das wäre so die Anrede für die Leute, die kommen würden.
Und das haben Sie dann wahrscheinlich öfter gehört oder gesagt.
Genau, und auch immer laute Jubelrufe, wenn Leute kommen, man wird immer freudig begrüßt und sowieso ist also die Situation, dass Leute zu Besuch kommen, immer gern gesehen. Die Kambodschaner sind ein wahnsinnig gastfreundliches Volk, so wie ich das kennengelernt habe.
Und wie wird das Kinderhaus im Dorf akzeptiert?
Das Kinderdorf ist inzwischen wirklich ein wichtiger Teil von Talaburivat. Die Leute kennen das. Es ist nicht so, dass da dauernd die Leute ein- und ausgehen. Das versuchen wir sowieso, dass die Kinder ihr sicheres Zuhause da haben und eben auch irgendwie da keine fremden Leute ein- und ausgehen. Aber das Projekt ist bekannt und ja, die Leute kennen Bibop und kennen auch den kambodschanischen Partnerverein von uns als wichtige Hilfe im Alltag, weil diese Kinder ja schon vor 2010 da gelebt haben und damals eben auf sich alleine gestellt waren. Damals hat sich über mehrere Jahre irgendwie keine Hilfe von außen für die Kinder mehr abgezeichnet. Die waren da auf sich alleine gestellt, weil dafür die Mittel im Ort nicht da waren, diese Kinder auch noch zu unterstützen. Und als dann die Entscheidung getroffen wurde, da praktisch von außen jetzt den Kindern zu helfen und da dieses Kinderdorf aufzubauen, was jetzt von Kambodschanern da geführt wird, war, glaube ich, die Freude bei vielen im Dorf groß.
Waisen und gefährdeten Kindern in Kambodscha ein sicheres Zuhause bieten und jungen Menschen soziales Engagement vorleben. Das ist das Ziel des Vereins Bibop hilft. Paul Nachtwey war 2017 für 6 Monate als freiwilliger Helfer in Kambodscha, arbeitet seit seiner Rückkehr neben seinem Jurastudium von Deutschland aus weiter für den Verein. Inzwischen ist er 2. Vorsitzender von Bibob e.V. Herr Nachtwey, Sie haben es vor der Musik schon kurz angesprochen. Lassen Sie uns die Situation noch mal vergegenwärtigen. Wie ist der Verein in Kambodscha? Wie ist das Projekt überhaupt entstanden?
Das ist inzwischen 10 Jahre her. Da ist Josh Faitelson, das ist inzwischen wirklich ein guter Freund, habe ich eben ja schon gesagt, durch Kambodscha gereist und war damals auf der Suche nach Hilfsprojekten, um durch ein eigenes Fotoprojekt in Deutschland soziales Engagement vorzustellen und irgendwie Leute damit auch dazu zu motivieren, sich selber irgendwie einzubringen. Und war dann vor Ort in Thalabodivat und wurde da von Einheimischen auf die Gruppe Kinder aufmerksam gemacht, die damals in einem Verschlag, kann man wirklich sagen, ohne Zugang zu fließendem Wasser und ohne Betreuung durch irgendwelche Erwachsenen im Wald gelebt haben, abseits vom Dorf. Die sind nicht in die Schule gegangen und haben sich praktisch von Tag zu Tag so durchgeschlagen und das seit vielen Monaten.
Warum hat sich niemand in Thalabodivat um diese Kinder gekümmert?
Ja, man muss dabei im Kopf behalten natürlich, dass Kambodscha damals noch umso mehr, das hat sich wahnsinnig weiterentwickelt in den letzten Jahren mit jedem Jahr, aber ein sehr armes Land war und natürlich auch ist. Und die Leute einfach keine finanziellen Mittel hatten, sich zusätzlich noch um diese Gruppe von 17 Kindern zu kümmern, die ja damals praktisch alle ja nicht nur eine finanzielle Unterstützung gebraucht haben, sondern auch eine Bezugsperson. Und da gab es damals einfach keine Strukturen vor Ort, die das hätten leisten können.
Und Josh Faitelson hat diesen Verein gegründet. Was hat der Verein bisher geschafft? Ganz am Anfang ging es erstmal um die Basics, denke ich, ein Haus, Wasser, Strom. Was waren die nächsten Schritte?
Es wurden erstmal die Wohnhäuser gebaut, es wurden dann Hausmütter eingestellt, die sich praktisch als Bezugspersonen um diese Kinder gekümmert haben, täglich 3-mal zu den Mahlzeiten gekocht haben seitdem. Und dann ja, haben wir geguckt, dass natürlich alle Kinder wieder in die Schule gehen, dass geschaut wird, auf welchem Niveau die Kinder wieder praktisch mit dem Lernen einsteigen können. Und seitdem ist wahnsinnig viel passiert. Die Älteren sind heute mit der Schule fertig, leben auch gar nicht mehr im Center, aber werden eben von Bibob weiter unterstützt, weil wir dazu beitragen wollen, dass die Kinder praktisch am Ende, wenn wir sie entlassen, in Anführungszeichen, auf eigenen Beinen stehen. Die Zokhar zum Beispiel hat sich zum Koch ausbilden lassen in einer großen Stadt in Kambodscha. Puti wird in diesem Jahr mit seinem Medizinstudium fertig. Die Kinder haben damals wirklich ohne Perspektive dort gelebt und durch die Arbeit von Bibob und eben auch durch die Unterstützung von den vielen Menschen, die Bibob immer wieder unterstützt haben, ja, haben die heute eine Perspektive und können sich auf eigenen Beinen halten, selbstständig leben und auch eine Familie gründen bald.
Wie vielen Kindern wurde seit 2010 bisher geholfen? Ich glaube, Sie haben gesagt, im Moment sind 17 Kinder in dem Kinderhaus oder es sind, glaube ich, 2 Kinderhäuser inzwischen. Wie viele sind es insgesamt?
Also ich denke mal, dass es wahrscheinlich insgesamt inzwischen um die 25 sind, da einige neue Kinder seitdem dazugekommen sind, einige wenige und eben auch einige dann schon von der Gruppe jetzt nicht mehr im Kinderdorf leben, sondern eben studieren oder eine Ausbildung machen oder schon fertig auch damit sind und im Berufsleben stehen. Genau, das, man kann vielleicht nochmal dazu sagen, dass das auf den ersten Blick wenig klingt, aber wir halten eben viel davon, die Arbeit, wenn man dann sich da engagiert, auch nicht oberflächlich zu machen, sondern wirklich diesen Kindern dann auch bis zum Ende zu helfen und die nicht aus dem Raster wieder rausfallen zu lassen. Also wer wirklich die Hilfe benötigt und wem wir helfen wollen, dem versuchen wir eben dann auch wirklich bis zum Ende des Studiums oder der Ausbildung zu helfen, damit das wirklich was bewirkt am Ende und das nicht so ein Gießkannenprinzip über eine halbe Provinz wird.
Und das Team vor Ort, das ist wer?
Das Team vor Ort, das ist erstmal unser großartiger Projektmanager, Palar, den ich inzwischen auch sehr gut kenne und der das Ganze vor Ort mit einer unheimlichen Kraft und Ausdauer irgendwie managt und dem das Ganze wirklich irgendwie offensichtlich immer noch so viel Spaß macht wie am Tag 1 vor 10 Jahren.
Das ist ein Einheimischer aus dem Dorf?
Ganz genau, der ist einheimisch, der ist nicht aus dem Dorf, der kommt aber auch aus der Provinz und damals, als das Projekt gegründet wurde, ist er schon praktisch dazugekommen und seitdem an unserer Seite in Kambodscha und leitet da seinen eigenständigen kambodschanischen Verein. Das ist ja auch nochmal vielleicht wichtig, dazu zu sagen, dass eben das Kinderdorf vor Ort wirklich komplett selbstverwaltet wird von Kambodschanern und wir im Grunde nur im Austausch mit dem Team stehen und von hinten das finanzielle Backup und eben im Zweifel auch Unterstützung sonst bezüglich der Solaranlage oder so geben. Aber die eigentliche Organisation passiert auf der kambodschanischen Seite durch das Team. Und genau, Sie hatten ja gefragt, wie viele das sind. Das ist dann noch, sind noch zwei Hausmütter, die sich um die Kinder kümmern und dann noch eine Pflegerin für zwei Kinder, die eine Behinderung haben. Und dann hat unser Manager noch jemanden angestellt für die Buchhaltung und so kommt man dann auf ein kleines Team von 5 Leuten vor Ort, das sich um die Kinder kümmert.
Und wenn wir jetzt uns die Corona-Situation vergegenwärtigen, in Kambodscha ist die Zahl der bestätigten Fälle ja sehr gering. Ich glaube, es sind um die 130 im Moment, mag aber auch an geringen Testkapazitäten liegen. Von hier aus kann man das schwer beurteilen. Wie beeinträchtigt die Lage die Arbeit im Kinderhaus?
Die Situation scheint nicht so angespannt mehr vor Ort zu sein, aber wir haben im Grunde von Anfang an gemerkt, dass wir sehr gut vorbereitet in diese Krise gegangen sind vor Ort und die Kinder eigentlich immer sehr sicher in Kinderdorf waren. Natürlich konnten die jungen Mädchen da nicht mehr in die Schule gehen, mussten zu Hause bleiben, aber wir haben eben vor Ort das gesamte Center sowieso ausgestattet mit einer eigenen Wasserpumpe, die von einer Photovoltaikanlage betrieben wird. Die Kinder haben sich da, das war die Idee von den Kindern selber, auf die Idee sind wir am Anfang gar nicht gekommen, einen eigenen Gemüsegarten angelegt, wo die irgendwie lernen, so ein bisschen zu gärtnern. Und dann haben die noch einen Fischteich, wo die Kinder zum einen gerne in der Hängematte am Ufer rumhängen in ihrer Freizeit, aber eben auch angeln können und fischen können. Und dadurch gibt es so eine gewisse Autarkie auch von diesem Kinderdorf. Und das hat bei uns immer auch dazu geführt, dass wir wussten, okay, die Kinder sind jetzt in ihrem Dorf, gehen nicht raus, haben wenig Kontakt mit anderen Menschen und dadurch war die Infektionsgefahr zum Glück immer sehr gering.
Paul Nachtwey ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Er engagiert sich seit 3 Jahren für Bebop hilft. Zunächst als freiwilliger Helfer in Kambodscha, jetzt neben seinem Jurastudium in Freiburg ehrenamtlich von Deutschland aus. Herr Nachtwey, wir reden die ganze Zeit über Ihren Verein Bebop hilft. Das schreibt sich mit 2 E und 3 B. Also anders als die Musikrichtung der jazzige Bebop. Wer oder was ist also ein Bebop?
Der Name, das habe ich am Anfang auch nicht gewusst. Ich habe zum Glück, jetzt kann ich Ihnen die Frage beantworten, vor ein paar Wochen mal Josh gefragt, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Das waren 2 Kinder, die er auf der Reise nach Thala Boliwat, bevor das Projekt gegründet wurde, kennengelernt hat. Das Bee und Bob. Und mit denen hat er lustige Stunden verbracht und irgendwie viel Spaß gehabt, glaube ich. Und dann ja, war so ein bisschen die Idee, als ein Name gesucht wurde, dass den Kindern praktisch das gewidmet wird.
Wir haben bisher viel über die Arbeit in Kambodscha geredet. Wer macht in Deutschland alles mit bei Bebop hilft?
Wir sind ein kleiner Verein von ganz vielen jungen Menschen, die neben dem Studium und neben der Ausbildung das machen. Also vielleicht ungefähr so ein Kern von 10 Leuten. Wir engagieren uns hier, dann treffen uns jetzt in Corona-Zeiten monatlich oder auch wöchentlich bei Skype, besprechen die Sachen und wir sind irgendwie alle von ganz anderen Richtungen auf diesen Verein gekommen, haben alle andere Wege zu Bebop gehabt, aber sind inzwischen eigentlich eher eine Freundesgruppe fast schon. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, zusammen diese Arbeit für Bebop hier zu machen.
Und wie viel Geld müssen Sie jetzt monatlich aufbringen, um Ihr Kinderhaus, Kinderdorf, werdendes Kinderdorf in Kambodscha zu unterhalten?
Im Grunde kann man sagen, wenn nichts dazwischen kommt, man weiß ja nie, ob irgendwie mal plötzlich, man kann sich ja die schlimmsten Sachen ausmalen, dass man ein Haus abbrennt oder so. Aber wenn alles ganz normal läuft, brauchen wir im Grunde gar nicht so viel Geld. Ungefähr 5.000 Euro im Monat, um diese Arbeit zu finanzieren. Das klingt vielleicht erstmal noch wenig und es ist ja im Grunde auch wirklich wenig, wenn man bedenkt, dass das dazu führt, dass diese ganzen Kinder jeden Tag Mahlzeiten bekommen, von Hausmüttern betreut werden, zur Schule gehen und dann auch irgendwie nach der Schule noch unterstützt werden auf ihrem Ausbildungsweg. Auf der anderen Seite ist es auch super viel Geld für uns. Wir machen das alle ehrenamtlich und machen alle ja praktisch neben dem Studium diese Arbeit und müssen, weil wir keine staatlichen Zuschüsse oder so bekommen, das jeden Monat aufs Neue zusammensammeln. Und da möchte ich auch an dieser Stelle mich nochmal bedanken bei den ganzen Leuten, die uns eben auch vielleicht durch Patenschaften oder eine Mitgliedschaft unterstützen, weil das so ein bisschen der Weg ist, der uns viele Sorgen auch abnimmt, dass wir einige Menschen haben, die uns auch langfristig unterstützen. Und ohne das wäre das natürlich überhaupt nicht möglich, jeden Monat wieder dieses Geld für die Kinder zusammenzubekommen.
Und wie aufwendig ist es, dieses Geld zusammenzubekommen neben Ihrem Studium?
Ja, das ist, kann man sagen, wirklich viel Arbeit. Also wir haben auch jetzt gerade während Corona wirklich viele Treffen gehabt, wo wir uns gemeinsam darüber Gedanken gemacht haben, auf welche Weise wir an Leute herantreten können. Das heißt, wir schreiben vielleicht Schulen an. Das ist viel Spaß macht an der Arbeit, ist die Arbeit mit Kindern, ist die Arbeit in Schulen. Ich bin zum Beispiel auch an meiner ehemaligen Schule immer noch öfter zu Besuch und da den Kindern davon zu erzählen und das, diese Botschaft von Bebop in die Welt zu tragen und einfach in erster Linie auch erstmal nur Möglichkeiten für soziales Engagement zu zeigen. Das ist viel Arbeit, aber es macht eben auch wahnsinnig viel Spaß. Und sonst besteht die Arbeit wirklich darin, die Website zu pflegen und alles, woran man irgendwie halt denken muss, muss gemacht werden.
Sie haben gesagt, dass Bebop auch nach Deutschland hineinwirken will mit der Arbeit an Schulen, um eben junge Menschen zu sozialem Engagement zu motivieren. Jetzt muss man sagen, die Freiwilligendienste gerade im Ausland, die sind ja inzwischen schon extrem populär geworden. Was sagen Sie zu dem Vorwurf, bei vielen Projekten im Ausland gehe es eher um die Selbstverwirklichung von weißen Mittelklassekindern statt um den Nutzen für die Menschen vor Ort?
Sie sprechen da ja jetzt das Stichwort Voluntarism, sagt man so neudeutsch an, und das sehen wir auch ganz klar. Also das gibt dieses Problem und es gibt so ein bisschen dieses, ja, also dieses Phänomen, dass Leute nach dem Abitur für ein paar Wochen ins Ausland reisen und da vielleicht ein paar Fotos machen und irgendwie dann auch viel Geld bezahlen, um da irgendwie sagen zu können, sie haben jetzt geholfen und dann geht's zurück nach Deutschland und im besten Fall steht es dann noch im Lebenslauf. Das gilt es zu verhindern und damit macht man sich unglaubwürdig als Hilfsorganisation, wenn das der Fall ist. Und wir versuchen auf verschiedenen Wegen da entgegenzuwirken. Also versuchen oder haben zum Beispiel als Richtlinie, dass die Volontariate mindestens ein halbes Jahr dauern. Wir nehmen kein Geld dafür, dass die Leute bei uns arbeiten. Im Gegenteil sind wir ja froh, weil es wirklich Arbeit ist. Also das ist kein Showgeschäft, die Volontariate, sondern es ist wirklich so, dass die jungen Menschen da arbeiten und ich damals auch gearbeitet habe und dementsprechend ja, sollte man auf jeden Fall immer schon Verdacht schöpfen, wenn man selber irgendwie Geld bezahlen muss, um irgendwo zu arbeiten.
Und entsteht da an den Schulen, an denen Sie sind, auch eine Diskussion über die Motivation, die eigene Motivation für so einen Freiwilligendienst im Ausland? Also mache ich das tatsächlich, weil ich gebraucht werde oder weil ich mein eigenes Profil schärfen möchte?
Natürlich wird darüber mit Sicherheit gesprochen und ich würde sagen, es ist großartig, wenn darüber gesprochen wird. Also man muss das, bevor man sich dafür entscheidet, nach dem Abitur sein Jahr mit einem Freiwilligendienst wirklich weit weg im Ausland zu machen, wo man die Kultur nicht kennt, wo man im Grunde vielleicht erstmal ein bisschen unbedarft reinkommt, ist das toll, wenn man sich davor wirklich Gedanken macht und wirklich guckt, ob man wirklich gebraucht wird mit seiner Arbeit oder ob man das nicht vielleicht doch eher macht, um irgendwie eigene Gedanken oder eigene Träume zu verwirklichen. Und da würde ich auch da nochmal daran erinnern, dass wir mit unserer Arbeit ja auch nur einen Anreiz geben wollen, sich irgendwie sozial zu engagieren. Man kann das aber genauso gut auch vor der eigenen Haustür machen. Das ist meine feste Überzeugung. Es ist nicht so, dass das irgendwie mehr wertzuschätzen sei, dass wenn Leute irgendwie auf der anderen Hälfte des Planeten dann sogar helfen. Man kann genauso gut als ein FSJ ja als Pflegerin oder Pfleger hier machen oder in Europa helfen und das vielleicht sich nochmal vor Augen zu führen, auch bevor man sich dafür entscheidet, wie man sein Jahr nach der Schule, was ja sehr sinnvoll ist, sicher verbringt, das kann sicher helfen.
Paul Nachtwey ist 21 Jahre alt, organisiert zusammen mit ein paar anderen jungen Menschen ehrenamtlich den Verein Bebop Hilft und finanziert so ein Kinderhaus in Kambodscha. Und sie studieren Jura im vierten Semester, sind Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, haben ihre Erfahrungen in Kambodscha ihren Blick auf ihr Fach verändert irgendwie?
Ob es jetzt konkret den Blick auf das Recht in Deutschland verändert hat, weiß ich nicht, aber mit Sicherheit, weil es im Grunde den Blick auf alles ein bisschen verändert hat.
Also inwiefern?
Ich muss sagen, zunächst, das klingt fast schon wie so eine Phrase natürlich, aber es ist einfach so, dass man merkt, wie anders die Kulturen woanders auf der Welt sind und wie das eben auch, man lernt die Menschen als Freunde und mit ihren einzelnen Schicksalen auf der anderen Welt, Seite der Welt kennen. Und das hat bei vielen politischen Diskussionen ja auch eine Auswirkung. Wenn man über das Thema wie den Klimawandel redet, dann muss ich natürlich zwangsläufig an Bekannte und Freunde in Kambodscha jetzt denken, die vielleicht ganz anders unter dieser Situation leiden, die nochmal andere Erlebnisse mit diesem Thema haben. Das zieht sich durch alle Lebensbereiche, dass es einfach eine totale Bereicherung ist, zu wissen, wie es woanders auf der Welt aussieht.
Welche Ziele haben Sie noch mit Bebop Hilft?
Wir möchten erstmal unsere Arbeit, so wie sie jetzt ist, am liebsten weiterführen, bis die ganzen Kinder, die jetzt noch, teilweise sind das ja auch wirklich noch jüngere Kinder, bis diese ganzen Kinder auf eigenen Beinen stehen und dann studieren, die Ausbildung machen und insofern praktisch wirklich eine neue Perspektive und eine Zukunftsperspektive haben. Und das bedeutet, dass wir jetzt gar nicht gigantische Projekte haben, aber was eben auch einfach viel Arbeit ist, ist der alltägliche Unterhalt von den Kindern, dass wir gucken, dass vor Ort alles gut läuft, dass die Solaranlage funktioniert und irgendwie das Team vor Ort sich gut versteht. Und das sind so ein bisschen im Moment die Aufgaben. Und dazu gehört eben auch ganz zentral, dass wir Monat für Monat die Gelder zusammenbekommen, ohne die das eben einfach nicht möglich ist, diese Arbeit.
Also Sie haben sozusagen immer ein Auge oder eine Gehirnhälfte in Kambodscha und die andere zu Hause beim Jurastudium. Jetzt mal weg von Kambodscha, wie sehen Sie Ihre eigene Zukunft? Ein Beruf im Bereich Jura oder was schwebt Ihnen vor?
Ich habe mit diesem Studium eigentlich angefangen, weil ich Lust auf Journalismus habe. Und das ist auch immer noch so, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, mit den Grundlagen, die ich jetzt im Studium kennenlerne, später im Journalismus zu arbeiten und auch da dann praktisch innerhalb Deutschlands neue Sachen zu entdecken und irgendwie ja, im eigenen Land, in der eigenen Stadt Leute kennenzulernen und darüber zu berichten. Das ist ja, habe ich irgendwann gemerkt, vielleicht auch nicht so ein Unterschied, so ein großer als zu dem Reisen in andere Länder, dass man eben versucht, die Situation in der eigenen Stadt, im eigenen Land besser kennenzulernen.
Sie haben schon eine ganze Reihe Praktika gemacht bei verschiedenen Zeitungen. Wäre das auch erstmal Ihr Ziel zur Zeitung, zur guten alten Zeitung?
Leider ist das tatsächlich, oder was heißt leider, ich würde ja gerne zur Zeitung und blicke natürlich auch mit einem Auge immer so ein bisschen auf die Situation, dass immer weniger Leute Zeitung lesen, dass immer mehr ausstirbt und andere Medienformen ja irgendwie beliebter werden inzwischen. Ich finde das total schade, weil ich irgendwie denke, eine Zeitung, die sich Zeit nehmen kann für Berichte, die auch lange Berichte liefern kann, super wesentlich ist für die Demokratie, für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, dass man sich Zeit nimmt eben und um Sachen zu beleuchten. Und ich würde mir wünschen, dass das später auch noch geht, wenn ich arbeite und dass ich auch später die Möglichkeit habe, in der Zeitung zu arbeiten.
Wenn Sie sich jetzt einen Traumjob aussuchen dürften, Paul Nachtwey, suchen Sie sich eine Zeitung aus. Wo würden Sie gern anheuern?
Ich glaube, es würde mir schwer fallen, jetzt eine konkrete Zeitung rauszupicken. Ich glaube, es müsste eine Zeitung sein, die ein bisschen Haltung hätte und sich dazu bekennen würde, wirklich immer tief nachzubohren und sich vor allem versuchen würde, den Mitarbeitern und Journalisten den Rücken freizuhalten bei der Arbeit. Und dann will ich gar keine einzelne Zeitung rauspicken, sondern würde mich einfach freuen, wenn das noch lange funktioniert.
Sehr diplomatisch. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute auf Ihrem Weg. Erstmal weiter durchs Studium und weiter viel Freude bei Ihrer Arbeit natürlich auch für Bebop Hilft in Kambodscha. Vielen Dank, Paul Nachtwey, dass Sie in der Sendung waren.
Ganz herzlichen Dank auch von mir.
Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer. In der Technik saß Simon Geiger. Ich bin Martina Kögel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.